Bis der Arzt kommt. Der Recruiting-Podcast von Ärztestellen, dem Stellenmarkt des Deutschen Ärzteblatts.
Herzlich willkommen zur nächsten Folge von Bis der Arzt kommt, dem Recruiting-Podcast von Ärztestellen, dem Stellenmarkt des Deutschen Ärzteblatts. Ich bin Stefanie Hanke, Online-Redakteurin bei Ärztestellen und heute ist bei mir mal wieder mein Kollege Konstantin Degner zu Gast. Und im Gepäck hat er jede Menge spannende Erkenntnisse rund um die Entwicklung der Ärzteschaft. Dazu hat Konstantin einen Blick in die aktuelle Statistik der Bundesärztekammer geworfen, die im Mai veröffentlicht wurde. Welche Entwicklungen sich aus den Zahlen ablesen lassen und was das für Praxen, Kliniken und MVZ bedeutet, darüber sprechen wir in dieser Folge.
Bis der Arzt kommt. Expertentalk.
Ja, hallo Konstantin, schön, dass wir zwei heute mal wieder zusammen hier im Podcast-Studio sind. Ich freue mich, dass du mal wieder hier bist und du hast ein spannendes Thema mitgebracht heute.
Ja, schön, dich zu sehen, Stefanie. Stimmt, ist ein bisschen her. Das letzte Mal war dann vor gutem halben Jahr. Von daher schön, wieder hier zu sein und in meinen Augen ist das ein sehr spannendes Thema.
Doch, das ist ein spannendes Thema. Ich verrate, was es ist. Du hast mal einen Blick geworfen in die Ärztestatistik der Bundesärztekammer. Die kommt immer, ungefähr im Mai. Also im Mai war auch der Deutsche Ärztetag und ungefähr zu dieser Zeit gibt die Ärztekammer ihre Zahlen raus. Ich bin gespannt, was du uns dazu erzählst. Ich stelle mal erstmal eine ganz allgemeine Frage. Wie sieht's denn aus? Wie viele Ärztinnen und Ärzte haben wir denn aktuell in Deutschland?
Gute Nachricht, direkt zu Beginn. Wir haben so viele berufstätige Ärzte in Deutschland wie noch nie. In Zahlen 428.000, die Zahl ist nochmal gestiegen zum Vorjahr. Das heißt, wir haben 428.000 Ärzte, die berufstätig sind.
Das klingt ja erstmal ganz gut, auch wenn du sagst, es sind so viele wie noch nie. Um sich das mal ein bisschen ins Verhältnis zu setzen, kannst du sagen ungefähr, wie wir im internationalen Vergleich dastehen?
Ja, also die WHO veröffentlicht immer Zahlen, die Ärztedichte, also wie viele Ärzte kommen auf 10.000 Einwohner. Und hier sind wir im internationalen Vergleich überdurchschnittlich hoch. Also wir sind auch vor Ländern wie Finnland, Dänemark, Schweiz. Gut, es gibt auch einige, die sind vor uns. Monaco scheint sich anscheinend zu lohnen, Arzt zu sein. Aber insgesamt kann man sagen, im internationalen Vergleich stehen wir gut da, was die Arztdichte angeht.
Das klingt ja erstmal ziemlich gut, wenn ich das so höre. Aber trotzdem machen ja viele die Erfahrung Ärztemangel. Das ist ja jetzt nicht nur so ein Gespenst, sondern der Ärztemangel ist real, wenn wir an Kliniken denken, die Stellen nicht besetzen können. Wenn wir an Patientinnen und Patienten denken, die ewig brauchen, um einen Facharzttermin zu kriegen. Wie passt das zusammen?
Ja, also das Thema Ärztemangel, das ist ein bisschen komplex und dieser Mangel scheint so paradox. Und ich glaube, wir müssen noch so ein bisschen unterscheiden, ne? Also zum einen, ja, wenn Kliniken gewisse Positionen nicht besetzen können oder ich auch einen Facharzttermin nicht bekomme, wir haben das Thema der Fehlverteilung. Ja? Also wenn ich jetzt hier aus unserem Tonstudio rausgehe, mache mich lang und dehne mir irgendwie 2-3 Bänder, dann kann ich mir noch überlegen, zu welcher Klinik hier in Köln will ich humpeln, der Weg wäre auch gar nicht so weit, das würde ich noch hinkriegen. Würden wir jetzt irgendwo im tiefsten bayerischen Wald oder irgendwo in Mecklenburg-Vorpommern sitzen, sähe das schon anders aus. Also dann könnte ich da nicht mehr zu Fuß hingehen. Aber das zeigt halt schon die Thematik, dass wir einfach eine Fehlverteilung haben. Also viele Ärzte sind eben in Ballungsgebieten, weniger im ländlichen Raum. Hinzu kommt, dass halt auch gerade das Thema Ärztemangel dann im Alltag eintritt, wenn so diese berühmte Frage gestellt wird, wenn ich beim Arzt anrufe. Ne? Sind Sie Privat- oder Kassenpatient? Und ich glaube, Privatpatienten spüren den Arztmangel nicht so. Da ist eher die Frage, wollen sie heute Nachmittag schon kommen oder morgen früh? Ja. Deshalb kommt es halt auch darauf an, in welcher Situation sich man bewegt. Wo wohne ich? Wie bin ich versichert? Dann sind das so Faktoren, die diesen Ärztemangel vielleicht in dem einen Moment irgendwie spürbarer machen als bei jemand anderem. Ne? Hinzu kommen aber eben halt auch noch so ein paar andere Faktoren und Rädchen, die so ineinander greifen. Das eine ist der demografische Wandel. Da würde ich gleich nochmal gesondert drauf eingehen, aber der spielt einfach eine große Rolle. Hinzu kommt, und das auch eben dann gerade, wenn man so ein bisschen in die Zukunft schaut, also es gibt Schätzungen von dem Zentralinstitut für kassenärztliche Versorgung, die sagen, dass so 2040 30.000 bis 50.000 Ärzte fehlen werden. Und das ist eine enorm hohe Zahl. Und warum ist das so? Zum einen haben wir begrenzte Ausbildungskapazitäten in Deutschland. Also Anzahl der Studienplätze in Deutschland sind rund um die 12.000. Die sind gestiegen im Vergleich zu den letzten Jahren, das ist sehr, sehr gut. Wir liegen aber immer noch unter den Zahlen der 80er, da waren wir bei 14.000 Studienplätze. Hinzu kommt, auch immer weniger Menschen entscheiden sich für den Arztberuf. Also die machen vielleicht das Medizinstudium, gehen aber dann in andere Jobs rein, ne? Weil halt einfach das Image gerade vom Arztberuf nicht so gut ist, und auch Thema Work-Life-Balance. Dann die ganze Bürokratie, eine mangelnde Digitalisierung. Also gerade viele Klinikärzte schimpfen ja auch immer, dass sie sehr, sehr viel mit der Dokumentation verbringen, anstatt eben am und mit dem Patienten arbeiten. Und das sind so Faktoren, die dann auch einfach ineinander greifen, die halt dann dafür sorgen, dass diese Lücke immer größer wird.
Ja, spannend. Ich greife mal ein Thema auf, was du gerade schon angesprochen hast, der demografische Wandel. Die Ärztinnen und Ärzte werden immer älter, die Patientinnen und Patienten werden auch immer älter. Erzähl mal, was gibt die Statistik dazu her?
Ja, das ist ein spannender Punkt. Und ich probiere es mir so in so drei Aussagen mit Zahlen wiederzugeben. Und dann soll jeder für sich mal seine Aussage da rauspacken, die für ihn am besten greifbar ist. Aussage 1. Nur jeder fünfte Arzt in Deutschland ist jünger als 35 Jahre. Nicht gerade viel. Aussage 2. Die Anzahl der Ärzte und Ärztinnen im mittleren Alter, die ist gesunken innerhalb von 10 Jahren um 6 Prozentpunkte und liegt nur noch bei 48%. Und die dritte Aussage, fast ein Viertel der berufstätigen Ärzte in Deutschland ist 60 Jahre oder älter. Und wenn man diese Latte noch ein bisschen weiter runterlegt, also sagt, okay, jetzt gehen wir nicht die 60 Jahre, sondern schauen uns mal so die Grenze ab 55 an, dann wird es noch drastischer. Weil jeder dritte Arzt in Deutschland ist über 55 Jahre alt.
Das ist wirklich drastisch, wenn man sich überlegt, die sind alle schon irgendwie in der Nähe, jetzt wo sie mal über ihren Ruhestand nachdenken und fehlen entsprechend dann im System. Was bedeutet das für Kliniken, für Praxen, für MVZ, also für alle Institutionen, wo diese Leute eigentlich arbeiten sollten?
Ja, dass ich mir halt Gedanken machen muss zum Erhalt der körperlichen und geistigen Leistungsfähigkeit der Ärzte. Also was kann ich dazu als Einrichtung beitragen? Und da reden wir halt über spezielle Programme zur Gesundheitsförderung und zur Unterstützung für die körperliche und geistige Leistungsfähigkeit. Dann sprechen wir auch über die Themen Barrierearmut bzw. Freiheit. Das wird einfach an Bedeutung gewinnen. Also was meine ich damit? Das ist zum einen intuitive Nutzbarkeit von digitalen Anwendungen jeglicher Art, die in Zukunft ja auch steigen wird, ne, Stichwort KI. Dann auch altersgerechte Anpassung von Praxisräumen, ja, also auch ein Thema. Dann muss ja diese berufliche Tätigkeit so lange wie möglich Spaß machen. Also wenn sie schon älter werden und auch länger arbeiten, muss diese Tätigkeit Spaß machen. Das heißt, ich muss diese Pain Points, die wir schon angesprochen haben, Bürokratie, zu wenig Digitalisierung, einfach abbauen. Also nicht funktionierende IT-Technik, das sind Themen, mit denen man sich dann einfach beschäftigen muss. Dann Teilzeitstellen, flexible Arbeitszeiten, Möglichkeiten zum Homeoffice können halt einfach älteren Ärzten dabei helfen, sage ich mal, Arbeit und ja persönliche Bedürfnisse und auch Gesundheitsanforderungen besser miteinander zu vereinbaren. Stichwort sind wir hier bei flexiblen Arbeitszeitmodellen. Dann zur Neugestaltung von Karrierepfaden. Das sind so Sachen, die man sich da einfach Gedanken machen muss. Ne? Also man hat ja verschiedene Phasen der Arbeitsintensität. Also unabhängig jetzt, ob ich jetzt Arzt bin oder irgendeinen ganz anderen Beruf nachgehe, ist wahrscheinlich damit die Power, die ich bringe mit 60, wahrscheinlich so ein bisschen eine andere als die, die ich mit Mitte 40 einbringe. Aber dass man sich halt darüber Gedanken macht, über diese verschiedenen Phasen der Arbeitsintensität und Verantwortung und das heißt einfach so eine nachhaltige Karriereplanung macht. Und dann sind wir auch im Stichwort Thema Karriereberatung. Kann ich als Einrichtung eine Karriereberatung bereitstellen, um halt älteren Ärzten zu helfen, sag ich mal, ihre berufliche Laufbahn auch besser zu planen? Ja, gegebenenfalls halt auch neue Rollen zu finden innerhalb oder außerhalb der klinischen Praxis. Ja, wie kann ich sie besser einbinden? Und das sind einfach so einfach mal ein paar Gedanken, Impulse, Themen, die mit dem demografischen Wandel einfach einherschwingen mit Blick auf die Ärzteschaft.
Mir fällt dazu noch ein anderer Bereich ein, wo sich die Ärzteschaft verändert. Das ist das Gleichgewicht zwischen Männern und Frauen. Es sind ja inzwischen 2/3 der Studierenden weiblich. Das heißt, es ist absehbar, dass auch die Ärzteschaft immer weiblicher wird. Darüber reden wir seit Jahren. Wie sieht's da aus?
Ja, absolut richtig. Also man kann sagen, der Frauenanteil wächst. Punkt. Wenn wir uns die Entwicklung anschauen von 2013 zu 2023, ist der Frauenanteil da deutlich gewachsen. Also die Anzahl der berufstätigen Ärztinnen hat zugenommen um knapp 32%. Und wenn man dann mal schaut auf die Gesamtanzahl der berufstätigen Ärzte, sind 49,5% der berufstätigen Ärzte Frauen. So, also die Männer noch knapp vorne. Vor 10 Jahren war der Anteil noch bei 45%. Jetzt sind wir bei 49,5%. Ich stelle jetzt mal die steile These auf. Ich vermute, wenn wir uns die Ärztestatistik 2024 anschauen, in einem Jahr, wird der Frauenanteil in der Mehrheit sein.
Wenn du dir das anguckst, es gibt immer mehr Ärztinnen und es werden vielleicht bald mehr Ärztinnen als Ärzte sein. Ist das denn in allen Fachgebieten gleich oder gibt es da Unterschiede?
Guter Punkt, sehr guter Punkt. Nämlich da gibt es Unterschiede, denn zum Beispiel Fachgebiete wie Chirurgie und bildgebende Verfahren sind einfach weniger attraktiv für Frauen. Bedeutet aber auch in Summe, dass da Nachwuchsmangel einfach absehbar ist. Also dass, wenn du dir die Zahlen anguckst, dann siehst du, wir werden da ein Thema bekommen. Und darüber hinaus gibt es eben halt noch andere Fachbereiche, wo der Frauenanteil einfach deutlich stärker ist. Das ist eben zum Beispiel der Bereich Dermatologie, da sind die Frauen stark vertreten, aber auch Neurologie, Psychosomatik, Pädiatrie, Psychiatrie und Psychotherapie, aber auch in der Allgemeinmedizin ist der Anteil der Frauen schon über oder deutlich über 50%.
Wenn man sich das so anhört, das wird ja genauso wie der demografische Wandel Auswirkungen haben auf Kliniken, auf Praxen, auf MVZ, auf die Arbeitsplätze dieser Frauen. Wie sieht's da aus?
Ja, also wir haben die Situation, also berufsgruppenübergreifend, aber natürlich dann auch bei den Ärzten, dass halt Frauen im Durchschnitt deutlich mehr unbezahlte Care-Arbeit leisten als Männer. Und das führt halt zu einer ungleichen Verteilung, hat einfach eine höhere Gesamtbelastung für Frauen und das beeinflusst halt auch, sage ich mal so, die Erwerbstätigkeit negativ. Also das heißt, dieses Gender Care Gap erfordert einfach deutlich flexiblere Arbeitszeiten. Also das ist dann nicht nur die Betreuung von Kindern, sondern eben halt auch vielleicht die pflegebedürftigen Eltern. Und heißt in Summe, man hat weniger Arztzeit, was aber auch gleichzeitig eine Chance ist für das Thema Jobsharing. Und im gleichen Atemzug nicht nur Jobsharing, sondern nicht auch direkt das Topsharing. Gläserne Decke haben wir uns ja auch schon hin und wieder mal mit beschäftigt. Besetzung von Führungspositionen mit weiblichen Ärzten ist einfach immer noch ein Thema. Ne, diese gläserne Decke ist irgendwie, ich würde mal sagen, sie löst sich auf, aber sie ist irgendwie immer noch historisch gewachsen, auch wenn ich diesen Begriff irgendwie blöd finde, aber ist so. Und ist einfach eine Chance für eine andere Führungskultur und Topsharing, also das Teilen von Führung, das sind dann alles so Themen, die da so mit oder die einfach eine Chance geben in dem Bereich. Und abschließend noch zwei Punkte, Thema Kinderbetreuung, also auf Kongressen, auf Fortbildungen, ist glaube ich immer noch nicht so gang und gäbe, wie es sein sollte, genauso wie Fortbildungen im Selbstlernformat, Betriebskitas und so weiter, ich glaube, da haben wir noch großen Nachholbedarf. Und als Schlusspunkt, wenn man so die Fragestellung, ist das generische Maskulinum noch zeitgemäß?
Das ist eine ganz spannende Frage. Da hatten wir ja neulich erst eine schöne Folge zu mit Claudia Natschi, die dazu eine spannende eigene Studie gemacht hat. Das verlinke ich nochmal sehr, sehr gerne in den Shownotes. Dann gibt's noch eine dritte Entwicklung, die wir sehen, wenn wir in die Ärztestatistik reingucken. Also wir fassen nochmal zusammen, Ärztinnen und Ärzte werden immer älter. Zweitens, die Ärzteschaft wird immer weiblicher und sie wird auch internationaler. Wie sieht's denn da aus? Immer mehr Ärztinnen und Ärzte kommen aus dem Ausland.
Ja, die Ärzteschaft, genau, sie wird weiblicher und sie wird international. Also die Anzahl der berufstätigen ausländischen Ärztinnen und Ärzte in Deutschland ist innerhalb der letzten 10 Jahre um 92% gestiegen. Und wenn man uns mal den Anteil, also in Bezug auf die Gesamtmenge der berufstätigen Ärzte anschaut, von den 428.000 sind knapp 15% hiervon am internationalen Hintergrund sind ausländische Ärzte.
Das ist ja eine beeindruckende Zahl, immer mehr. Und wir kommen ja faktisch auch ohne diese ausländischen Ärztinnen und Ärzte gar nicht mehr aus. Von woher kommen die?
Also was wir einfach sehen, dass globale Konflikte und Krisen einfach Anlass für Migration sind. Und das sehen wir auch, wenn wir uns die Top 10 der Herkunftsländer anschauen, aus denen die Ärztinnen und Ärzte zu uns kommen. Da ist Syrien auf Platz 1. Wir haben ja natürlich auch steigende Bewerberzahlen von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine. Also die Ukraine ist auf Platz 7. Und seit rund 1,5 Jahren haben wir auch einen großen Anstieg aus der Türkei. Ja, so eine verbreitete Unzufriedenheit mit der politischen, aber auch mit der wirtschaftlichen Lage in dem Land können halt Grund sein für eine höhere Migration und einfach der Tatsache geschuldet, dass halt mehr Ärzte aus der Türkei zu uns kommen. Und wenn man sich das eben halt auch mal anschaut, unsere Welt drumherum, glaube ich, die globalen Konflikte und Krisen, die werden jetzt nicht alle verschwinden. Das ist einfach eine Gesamtgemengelage und die Anzahl der Ärztinnen und Ärzte aus diesen Ländern wird einfach mehr werden.
Auch das ist ein Thema, was Kliniken, Praxen, MVZ vor größere Herausforderungen stellt. Was bedeutet das für diese Einrichtungen?
Was ja dann automatisch irgendwie mitkommt, ist so das Thema dieser Wunsch nach Familienzusammenführung, ja, und Heimweh. Das sind halt so mit die bedeutendsten Faktoren, die Lebensqualität, aber auch, sag ich mal, Arbeitszufriedenheit von den ausländischen Ärzten beeinflussen. So. Das heißt, da muss man sich Gedanken zu machen. Wie unterstützt man Ärztinnen und Ärzte, solange eben die Situation noch da ist, dass die Familie eben halt noch nicht hier ist? Was habe ich da für ein Angebot? Kann ich es auch unterstützen irgendwie außerhalb der Klinik, bei der deutschen Bürokratie und so weiter? Dann haben wir das Thema Sprachbarrieren, ja, im Team, aber auch mit Patienten, ne, und so die interkulturelle Kommunikation, also einfach ein höheres Risiko von Behandlungsfehlern durch Missverständnisse. Heißt auf der anderen Seite, Sprachkurse, interkulturelle Kommunikationstraining sollten obligatorisch sein. Und auch Dolmetscher, kulturelle Mediatoren kann man einsetzen, um einfach halt Missverständnisse zu minimieren und die Kommunikation zwischen den Ärzten untereinander, aber auch mit den Patienten zu verbessern. Dann Scham bei gegengeschlechtlichen Untersuchungen kann gegebenenfalls ausgeprägter sein. Also ich sage jetzt bewusst kann. Ne? Aber wenn ich jetzt mal das Beispiel nehme, meine Mutter, die geht auf die 80 zu. Ich nehme jetzt mal den Besuch beim Hautarzt, Dermatologie, wo man in jede Körperöffnung schauen muss, weiß ich für meine Mutter, das ist schon ein Thema. Das ist bei jedem unterschiedlich. Aber ist einfach ein Punkt, den man sieht. Dann das Onboarding ins deutsche Gesundheitssystem. Ja, also wir haben unterschiedliche Anforderungen in den Bundesländern. Vom Form der Beglaubigung der Unterlagen bis hin zur Wartezeit der Fachsprachprüfung kann das von 2 Monaten bis zu 12 Monaten dauern. Kann ich das irgendwie unterstützen? Ja, auch, ne, hatte ich vorhin schon gesagt, mit der deutschen Bürokratie auch außerhalb des Arbeitsplatzes. Ne, was habe ich da für ein Angebot? Dann Weihnachten. Ne, unser Weihnachtsfest, glaube ich, irgendwie in jedem Dienstplan berücksichtigt. Es findet nicht unbedingt eine Operation statt, wenn sie nicht unbedingt irgendwie muss am 24. oder irgendwie um die Tage davor und danach. Aber was ist mit den anderen religiösen Festen? Ramadan, Sabbat, orthodoxes Weihnachtsfest. Wie berücksichtige ich das in meinen Planungen? Und zu guter Letzt, ähnlich wie der letzte Punkt beim Thema Anteil der Frauen, einfach mal so die Frage dahingestellt, so die Bildsprache in unseren Medien, die wir nutzen, und da schließe ich uns als Deutschen Ärzteverlag auch mit ein, ist diese Bildsprache noch zeitgemäß? Müssen wir die vielleicht nicht anpassen?
Ja, danke schön schon mal für die Zahlen und auch die Interpretation. Wie würdest du das jetzt insgesamt einordnen? Also hast du ein Fazit, was du daraus ziehen kannst, wenn du dir diese Statistik anschaust?
Wenn ich es in einem Satz sage, dann wäre es sorgenvoller Ausblick trotz leichter Erholung. Also man sieht halt, man hat Erholungsanzeichen, die Anzahl der Studienplätze geht nach oben für die Medizin. Wir haben so viele berufstätige Ärzte wie noch nie. Gleichzeitig ist aber halt das Thema Demografie in der Zukunft deutlich mehr Versorgungsbedarf. Und dann die Eltern der Ärzteschaft, es sind Themen, mit denen wir uns beschäftigen müssen. Dann auch der Rückgang der niedergelassenen Ärzte stellt uns vor große Herausforderungen in Zukunft. Ja, und dann gibt es einfach auch Themen, die wir im System, aber auch als Arbeitgeber deutlich intensiver, glaube ich, behandeln müssen, wie das Thema wachsender Frauenanteil, Internationalität vom Arztberuf. Das heißt, es gibt noch vieles an Hausaufgaben zu tun, sowohl in den Kliniken, in den Einrichtungen selbst, als aber auch eben von außen, von der Politik, von externen Faktoren, um einfach halt dafür zu sorgen, dass der Arztberuf, also Arzt und Ärztin sein, einfach wieder attraktiver wird, um halt auch den demografischen Wandel als auch den ganzen Versorgungsanforderungen gerecht zu werden.
Danke, Konstantin. Das war's mal wieder mit der aktuellen Folge unseres Podcasts Bis der Arzt kommt. Und wenn Ihnen das gefallen hat, dann schauen Sie mal, wir haben noch jede Menge andere Folgen online. Die finden Sie natürlich schneller, wenn Sie unseren Podcast abonnieren. Und wir freuen uns natürlich, wenn Sie auf einem Podcast-Portal Ihrer Wahl eine gute Bewertung dalassen. Und wenn Sie Fragen haben, Anregungen oder mit unseren Recruiting-Experten ins Gespräch kommen möchten, dann schreiben Sie uns doch einfach. Die Adresse ist podcast@ärztestellen.de.